Also die Frage war, wann ist die Anthropologie von dem Standpunkt abgegangen, dass die eigene Zivilisation, Kultur, Gesellschaft die richtige sei?
Also wenn man das hier versucht einzuordnen, dann glaube ich, ist es als generelle Auffassung in allen wichtigen Teilen der internationalen Anthropologie tatsächlich erst mit der zweiten Welle durchgesetzt. Ja? Ab da kann das einfach kein Ethnologe mehr behaupten, ohne sich wissenschaftlich völlig lächerlich zu machen, dass ich weiß nicht, die eigene, die richtige und die anderen die falschen beschreiben. Ab da ist es sicher Common Knowledge. Ein guter, wachsender Teil der Anthropologen der großen Theorien, würde ich allerdings sagen, fängt damit allerdings schon viel früher an. Und Ihre Frage zielt ja auf etwas hin, was generell in unserem Fach ganz, ganz wichtig ist, eben auf das Thema des Ethnozentrismus und die Kritik an ethnozentrischen Haltungen, die also die eigene ethnische Gruppe höher bewerten und ihr mehr bessere Eigenschaften zuschreiben als dem Rest der Welt. Die Kritik an ethnozentrischen Haltungen innerhalb der Wissenschaft hat quer durch die Entwicklung der großen Theorien eigentlich zugenommen bis zu dem Punkt, dass sie allgemein gut wurde. Haben Sie noch Fragen dieser Art, grundsätzlich auf das Ganze mal beziehen? Danke für die, die war zum Beispiel sehr passend. Ja? Der ist Teil dieser Zeit. Also die Postmoderne würde ich eben als teilweise übertriebene Form der zweiten Wende ansehen. Aus meiner Warte hat die eher vieles nur zusammengefasst, was schon vorher zum Beispiel von feministischer Seite, zum Beispiel von Vertreterinnen der dritten Weltanthropologie da war und gebündelt und da und dort auch ein bisschen übertrieben, aber Teil der zweiten Welt. Bitte. Ja, also die Frage nach Paradigmenwechsel ist eine berechtigte und auch eine kluge. Das Wort für Paradigmenwechsel kommt von Thomas Kuhn, einem Autor, der mit seinem Buch The Structure of Scientific Revolutions, die strukturwissenschaftliche Revolutionen, in den 60ern und seither große einschneidende Bedeutung erlangt hat und mit dessen Hilfe man eben das Schreiben von Wissenschaftsgeschichte gut durchführen kann. Das ist ein Weg, Wissenschaftsgeschichte zu arbeiten. Der würde dann eben sagen, bis hierher etwa hat ein Paradigma eine oder einige wenige Grundannahmen in der Wissenschaft vorgeherrscht, die dann allmählich durch andere Paradigmen abgelöst wurden und so weiter. Und die Grundannahmen der jeweiligen Periode definieren damit eine solche Periode. Ich selber sympathisiere also durchaus mit dem Ansatz des Thomas Kuhn und würde das auch ähnlich wie es Ihre Frage nahelegt, mit Ja beantworten. Ich meine, nur aus wissenschaftlichem Pluralismus heraus muss man zugestehen, dass andere Wissenschaftsgeschichte auch anders schreiben wollen oder tun und daher sehe ich es nicht als zwingend an, aber als eben möglich und mir selber sehr sympathisch. Dementsprechend wäre bis dahin eben ein evolutionistisches Paradigma vorherrschend, dann zwei, drei miteinander konkurrierende andere und was hier vorherrscht, besprechen wir am Ende. So.
So, dann lassen Sie mich von dieser Phase von Fragen und Antworten übergehen zum nächsten Punkt. Das ist das Thema des Gegenwartsbezuges. Und das ist, warum ich selber auch jetzt ein bisschen gezögert habe, Ihnen zu antworten, mit der Frage nach den Paradigmenwechseln, weil der Zugang zur Erarbeitung von Wissenschaftsgeschichte mit Hilfe der Paradigmenwechsel, die wir gerade mit Thomas Kuhn kurz angesprochen haben, letztlich schon verlangt, dass man mit Hilfe einer mehr oder weniger historischen Methode an die Wissenschaftsgeschichte herangeht. Die Abfolge von Perioden der Wissenschaftsentwicklung in ihrer Zeit und aus den gegebenen konkreten Umständen heraus untersucht, was waren die jeweiligen Hauptparadigmen, Grundannahmen der Wissenschaft in ihrer Zeit, welche waren dem untergeordnet, welche lösten allmählich als neue die alten Paradigmen ab und beschworen eben eine Wende herauf. Das würde im Wesentlichen aus der jeweiligen Zeit heraus ein Herangehen erfordern, eben eine historische Methode. Die ist mir für die Wissenschaftsgeschichte an sich durchaus wichtig und wesentlich. Ich glaube auch, dass sie für Wissenschaftsgeschichte das notwendig ist. Hier in diesem Rahmen, im Rahmen dieser Vorlesung, werden wir aber keine historische Methode betreiben, sondern wie gesagt, wir werden vielmehr eine gegenwartsbezogene Lektüre der Geschichte durchführen oder wieder amerikanisch und jargonmäßig zu argumentieren, wir werden einen Presentist Approach, einen gegenwartsbezogenen Zugang also zur Wissenschaftsgeschichte wählen. Dieses Wort vom Presentist Approach oder Presentism stammt selbst von einem Wissenschaftshistoriker unseres Faches, der meiner Meinung nach heute zu einem der ganz Großen zählt, das ist George Stocking, der in mehreren umfangreichen Sammelbänden die Geschichte der amerikanischen Anthropologie, aber nicht nur dieser, sondern eben auch der britischen behandelt hat und untersucht hat. Unter anderem darf ich Sie auf die Literaturliste in Barnards Buch verweisen, wo er Race, Culture and Evolution, Essays in the History of Anthropology 1968 als Literaturangabe angeführt hat. Also hier drinnen finden Sie zum Beispiel eines der zahlreichen Werke von George Stocking, einem der bedeutendsten Wissenschaftshistoriker unseres Faches. Ich sage es noch einmal, der an der University of Chicago unterrichtet. Ich hatte ihn früher, als ich da meine Gastprofessur hatte, auch die erfreuliche und für mich sehr inspirierende Gelegenheit, ihn näher kennenzulernen und mit ihm einige Fragen, vor allem der Geschichte der deutschsprachigen Ethnologie, würde ich gerade ein Buch verfasse, durchzugehen. Und das ist eines seiner Argumente. Es gibt zwei grundlegende unterschiedliche Zugänge zur Wissenschaftsgeschichte. Das eine ist so legitim wie das andere. Die beiden ergänzen einander. Presentism und Historical Method. Allerdings muss man sagen, ein Presentism kann es nur geben auf der Grundlage von historischen Erarbeitungen. Insofern ist es in diesem Zusammenhang ein bisschen anders, wenn es um die Wissenschaftsgeschichte geht, als bei anderen Fragen, etwa bei Fragen der ethnologischen Friedensforschung, wie wir sie heute Vormittag für diejenigen und denen, die bei dieser Vorlesung dabei waren, besprochen haben. Man braucht nicht für alle Fragen immer einen Boost an Geschichte. Aber wenn man Wissenschaftsgeschichte macht oder befragt, dann braucht man natürlich gute Geschichtsschreiber. Dieser Presentism geht also davon aus und muss davon ausgehen, dass bereits einiges Erfolgreiches im Bereich der Erarbeitung von Wissenschaftsgeschichte, von Tradierung, von Aufarbeitung eines Faches geleistet worden ist, auch in seiner Zeit, auch im Hinblick auf die damals jeweils vorherrschenden Paradigmen, auf den damals vorherrschenden Zeitgeist, durch Historiker und durch historisch arbeitende Fachkollegen, dass schon gediegene Ergebnisse vorliegen, bevor man dann also einen Presentist Approach anlegen kann. Und sagen kann, okay, jetzt, wo das alles erarbeitet ist, schauen wir uns an, was ist von diesen historischen Arbeitungen eigentlich für heute noch wirklich brauchbar und sinnvoll. Das Ergebnis kann dünn sein. Ich meine, wenn man sich die Geschichte der deutschsprachigen Ethnologie anschaut, dann ist ein solcher Presentist Approach notwendigerweise, führt er dazu, dass man zu dem Ergebnis kommt, da ist nicht allzu viel aus der langen Geschichte für heute noch tauglich, aber doch einiges. Das Ergebnis kann auch relativ dicht sein. Wenn man sich die Geschichte der frankophonen und anglophonen Anthropologie einschließlich ihrer südafrikanischen, indischen und so weiter Elaborationen ansieht, dann stellt man fest, ups, da ist doch schon einiges von den Alten klug durchdacht worden. Unbedingt muss ich nicht das Rad neu erfinden für jede Frage. Und auch von daher empfiehlt es sich also, zumindest mit einem Presentist Approach ein gewisses Minimalinteresse für die Geschichte des eigenen Faches zu haben und zu entwickeln. Das bedeutet allerdings, dass man tatsächlich auch Respekt vor der Wissenschaftsgeschichte im Einzelnen, vor ihrem historiografischen und geschichtsschreibenden und dokumentierenden Ausarbeitungen haben sollte, haben muss, weil man selber mit einem solchen Presentist Approach nicht das Gleiche betreibt. Es erlaubt einem allerdings eine gewisse Entfrachtung, es erlaubt einem einen unbefangenen Umgang mit der Geschichte des eigenen Faches. Man kann sich dann tatsächlich fragen, nachdem man etwa den Evolutionismus durchgearbeitet hat, was bitte ist davon heute wirklich noch halbwegs brauchbar und gültig und was davon ist längst überholt und muss einfach nicht am Beginn des 21. Jahrhunderts in jedem Detail wieder gekaut werden. Genau diesen also pragmatischen und entfrachteten, durchaus unverkrampften Umgang mit der eigenen Fachgeschichte empfehle ich Ihnen in diesem Zusammenhang im Rahmen dieser Lehrveranstaltung. Das heißt nicht, dass man etwa vor der Verstrickung zwischen Ethnologie und Anthropologie die Augen verschließen wollte. Das heißt nicht, dass man nicht auch die historischen Fehlentwicklungen in politischer oder menschenrechtlicher Hinsicht verschweigt oder ignoriert. Im Teil, das heißt, dass man sie mit einbezieht. Soweit also der Gegenwartsbezug. Die Gewichtung innerhalb dieser Perioden ist daher auch so, dass ich ein wenig mehr Zeit für das Jüngere und ein wenig weniger Zeit für das Ältere im Rahmen dieser Vorlesung verwenden werde, um auch von daher den Gegenwartsbezug Rechnung zu tragen, dass die Sache als Prozess natürlich in die Gegenwart hin besonders offen ist, aber auch von den Anfängen her als offen dargestellt wird, versteht sich von selbst. Haben Sie dazu Fragen? Also die Frage war danach, ob diese Theorien aufeinander aufbauen oder etwas völlig anderes sind. Hat die Frage noch einen Teil gehabt, wenn ich jetzt nicht verstanden habe? Die großen Wenden sind in der Grundstruktur wirklich deswegen so wichtig, weil sie radikale Brüche darstellen, wo das, was danach kommt, versucht, das Thema unseres Faches, menschliche Kulturen, menschliche Verhaltensweisen, neu zu denken, anders zu denken, als es zuvor der Fall war.
Trotzdem gibt es, trotz dieser primären Diskontinuität, gibt es auch hier, da und dort zugleich ein paar Kontinuitäten. Innerhalb dieser Periode ist das Verhältnis umgekehrt. Da dominiert die Kontinuität und die Diskontinuität ist untergeordnet. Wo die Kontinuität dominiert, da dominiert also auch das, wonach Sie gefragt haben, wie weit baut Wissenschaft aufeinander, wie weit bauen Sie große Theorien aufeinander auf. Das ist die Frage nach dem kumulativen Charakter der Produktion von Wissenschaft. Und diese Frage, meine ich, auch in unserem Fach für die Perioden zwischen den großen Wänden mit einem Ja beantworten zu können. Also ja, innerhalb dieser großen Periode unseres Faches ist auch ethnologisches Wissen im Großen und Ganzen von kumulativem Charakter, von aufeinander aufbauendem Charakter. Da gehe ich auch konform mit den Wissenschafts- und Wissenssoziologen, aus deren Reihen übrigens auch Thomas Kuhn kommt und die sich aus den 20er Jahren oder Wissenssoziologie eines Karl Mannheim her beeinflussen haben lassen und die allesamt betonten, dass Wissenschaft im Prinzip ein großes soziales Netz ist, ein soziales Gefüge ist, in dem nicht primär einzelne Großwildjäger unterwegs sind, die versuchen, irgendwelche Elefanten abzuschießen im Dschungel, sondern im Gegensatz zu diesem Bild, das sehr oft große Männer von sich und ihrem wissenschaftlichen Ethos zu propagieren versuchen, wird aus einer solchen wissenssoziologischen Sicht betont, dass es ein großes Gemeinschaftsunterfangen ist, Wissenschaft, in dem die neugierige Stimme der Jungen und der Novizen und Novizinnen ebenso viel zählt wie das oftmals für allzu gewichtig befundene Wort der großen Männer und der mehr oder minder pompösen Würdenträger. Ich nehme mich also bei all diesen Überlegungen natürlich nicht aus. Und dieses Gemeinschaftsunterfangen hat wie alle sozialen Unterfangen nicht nur Hierarchie und unterschiedliche Machtpositionen und unterschiedliches Publikum für die jeweiligen Stimmen, sondern es hat auch Kooperation, Kommunikation, Zusammenwirken, gemeinsame Zielsetzungen und so weiter und so fort. Wenn man ein solches grundsätzliches Verständnis von Wissenschaft hat, als ein sozialen Gefüge zur Wissensproduktion, dann wird es auch viel leichter verständlich, die jeweiligen Formen des Zusammenwirkens in ihrer Zeit zu verstehen. Hier gibt es, wenn Sie so wollen, intellektuelle Genealogien, hier gibt es persönliche Kooperationsformen zwischen Wissenschaftlern und Gruppen von Wissenschaftlern. Hier gibt es auch Institutionen, die das eine fördern und die das andere verhindern, in der Geschichte ebenso wie in der Gegenwart. Aber grundsätzlich meine ich, und da stimme ich mit einem Teil der Kollegenschaft auf anderen Professorenstühlen in den Human- und Sozialwissenschaften nicht überein, grundsätzlich meine ich, dass es auch in den Human- und Sozialwissenschaften, und das sieht man eben sehr schön bei einem kleinen Fach wie der Ethnologie, und eben nicht nur in den Naturwissenschaften, diesen kumulativen Charakter des Wissens und der Wissensentstehung gibt. Der geht durch Brüche hindurch, durch Krisen, aber hat dennoch einen allmählich wachsenden, sich allmählich verfestigenden kumulativen Charakter. Das sage ich tatsächlich aus Überzeugung, weil ich halt meine, dass der Kern dieses Faches etwas Gutes und etwas Sinnvolles anzubieten hat, was Einsichten über das Wesen der Menschen vermitteln kann. Soweit also zum zweiten Punkt, dem Gegenwartsbezug.
gewisse Gemeinsamkeiten gibt zwischen einem Bürgerkrieg in Somalia und einem Bürgerkrieg in Sri Lanka, um wieder ein Thema aufzuwerfen, das in der Morgenvorlesung angesprochen wurde, dass es gewisse Gemeinsamkeiten gibt zwischen einem Ritual in Südindien und einem Ritual bei Maya-Indigenen in Mittelamerika. Dass man erkennt, dass es zwischen unterschiedlichen Phänomenen Parallelen und Gemeinsamkeiten also gibt, die man mit Hilfe von Konzepten, die sie die Ethnologie anzubieten hat, besser verstehen kann. Das ist der Hauptzweck und auch das Hauptziel dieser Vorlesung, dass Sie also am Ende, inshallah, wissen, was ein Ritual ist, dass Sie am Ende, inshallah, wissen, was ein Stamm ist, dass Sie am Ende, inshallah, wissen, was Nationalismus ist oder was Ethnizität ist, und dass Sie ein Gespür dafür kriegen, wie man mit diesen Begriffen und Konzepten arbeiten kann. Darum geht's. Das ist das Wesentliche. Wichtig im Rahmen dieser speziellen Vorlesung ist natürlich auch, wie diese Konzepte und Begriffe entstanden sind, für welche Kontexte, für welche Absichten und Zwecke sie ursprünglich entwickelt wurden und für welche sie heute, vielleicht darüber hinausgehend, brauchbar sind. Ja, das ist Ihnen unbenommen, dass Sie ja zweifeln dürfen. Verstehen und Wissen sind zwei verschiedene Sachen. Sie dürfen nur mir nicht absprechen, dass ich gerne in die Richtung hinarbeite, dass nicht nur das Wissen, sondern auch das Verstehen als eine mögliche, als ein mögliches Ergebnis einer solchen Lehrveranstaltung angestrebt wird. Wenn wir von diesen zwei Vorgaben ausgehen, also mit Konzepten umgehen können, in einem wissenden und womöglich auch in einem verstehenden Sinn, einerseits, und etwas über ihre Entstehung und ihre Erarbeitung in der Geschichte unseres Faches als zweites in Erfahrung gebracht zu haben, dann geht es zuletzt schon noch um einen ganz wichtigen Punkt, der bei dieser Frage der Diskussion von Konzepten nicht unwesentlich ist. Da geht es um die Frage, was waren denn in ihrer jeweiligen Zeit und auch bis herauf in die jüngste Zeit, Geschichte und Gegenwart, die jeweils vorherrschenden, dominanten Strömungen in der Geschichte unseres Faches, und was waren die untergeordneten, die an den Rand gedrängten, die oft nicht sofort wahrgenommenen Strömungen und Ansätze in unserem Fach. Im Prinzip schreibt jede Phase der Entwicklung eines Faches die Geschichte ihres eigenen Faches neu. Im Prinzip ist es so, dass man also immer gegenwartsbezogene Interessen vorfindet bei der Erarbeitung der Geschichte eines Faches. Das ist ganz besonders dann der Fall, wenn man sich ein bisschen kümmert um die Bewertung und Neubewertung der ehemals vorherrschenden und der ehemals nicht so vorherrschenden Strömungen. Als es etwa nach 1945 im deutschsprachigen Raum klar war, dass die Begriffe von Rasse und von Herrenmenschen verwerfliche waren, hat man begonnen, und dann musste man beginnen, auch die Geschichte der deutschsprachigen Ethnologie ganz neu zu schreiben und das, was bis 1945 hoch bewertet wurde, nun auf ganz andere Weise zu bewerten. Als nach 90, 91, 92 der Begriff der Globalisierung nicht nur als Schlagwort in den Medien weite Verbreitung fand, sondern eben auch in den wissenschaftlichen und intellektuellen Diskurs, da begannen sich im Hinblick auf die Geschichte des eigenen Faches zu überlegen, ja, wer hat denn eigentlich schon recht früh begonnen, nicht nur auf das einzelne Lokale hinzuschauen und was die Indigenen in XY für Federschmuck tragen, sondern auch danach zu schauen, in welchen größeren Zusammenhängen sie eingebunden sind. Wer waren denn, wenn man so will, frühe Vorreiter einer globalen Betrachtungsweise? Da hat man nach diesen Gesichtspunkten auch Teile der Geschichte unseres Faches umgeschrieben. Das zum einen, was also die jeweils Vorherrschenden und was die jeweils marginalen Strömungen in ihrer Zeit sind, ist das eine. Wie das dann später und aus heutiger Sicht zu bewerten ist, ist etwas anderes. Nicht alles, was ist, bleibt also so, wie es ist. Manches, was zunächst als völlig vernachlässigbare Randerscheinung in seiner Zeit behandelt wird, erweist sich viel später erst als Vorläufer und als pionierhafte, visionäre Sicht und Vorwegnahme einer zukünftigen Entwicklung. Daher ist es also schon ziemlich wichtig zu unterscheiden zwischen den jeweils dominanten Strömungen und den jeweils peripheren oder marginalen Strömungen in der Wissenschaftsgeschichte und im Übrigen nicht nur dort, sondern genauso von mir aus in der politischen Geschichte oder in der Sozialgeschichte. Aber wir haben es hier mit der Wissenschaftsgeschichte zu tun. Hier also auch, wie sonst, ist mit der Unterscheidung eine relativ wichtige und wesentliche. Wichtig ist dabei auch zu sehen, dass das noch keine Bewertung darstellt. Nicht alles sofort. Nein, das ist ein Wechselverhältnis, das Dominante und das Periphere. Im Übrigen, für dominant wird auch gerne und häufig das Wort hegemonial oder vorherrschend im Sinn von Hegemonie verwendet. Und für peripher oder marginal kann man auch das Wort subaltern verwenden. Untergeordnete, das Untergeordnete, Andersartige, der Begriff stammt vom indischen Sozialhistoriker Guha, der 8 Bände Suburban Studies in den 70er und 80er Jahren herausgegeben hat. Einen relativ großen Einfluss auf die Ethnologie inzwischen gewonnen hat, vor allem über seinen bekanntesten Schüler, seine beiden bekanntesten Schüler, Wiener Das und Arjun Appadurai. Also, der Herr Guha, 86 Jahre, lebt in Wien, ein Sozialhistoriker, der die längste Zeit seines Lebens in Bombay unterrichtet hat, hat 8 Bände Suburban Studies und verfasst, herausgegeben, 2 seiner wichtigsten Schüler zählen heute zu den bedeutendsten Ethnologinnen und Ethnologen der Welt, nämlich der Arjun Appadurai und die Wiener Das. Und die ganze Sache erwähnen wir deswegen, weil der Begriff subaltern oder subaltern von ihm in Diskussion eingebracht wurde und in etwa ein Synonym, nicht ganz, aber in etwa ein Synonym für Peripherität und Marginalität in der Geschichte, aber auch in der Wissenschaftsgeschichte bedeutet. Das nächste Mal gerne, ja. Peripher, marginal, subaltern. Wenn wir das mal uns hernehmen, als Apparat, mit dem man eben an die Wissenschaftsgeschichte auch herangehen kann und soll, auch aus einem gegenwartsbezogenen Interesse heraus. 7 Minuten Geduld darf ich noch von Ihnen erwarten. Wenn man das also mal begrifflichen Apparat sich angeeignet hat, sich damit vertraut gemacht hat, dass es geschickt ist, da ein bisschen zu ordnen für jede Zeit, was waren die jeweils dominanten, was waren die jeweils peripheren, subalternen oder marginalen Strömungen in der Wissenschaftsgeschichte. Das sollten wir uns vergegenwärtigen, dass damit noch keine Wertung verbunden ist. So rebellisch und kritisch und aufmüpfig wir auch alle sein mögen, so kritisch wir daher auch Macht und Institutionen gegenüber sein mögen, nicht alles, was in einer bestimmten Zeit vorgeherrscht hat und in einer bestimmten Zeit mächtig war, ist deswegen nur mit Naserümpfen und Fingerspitzen wahrnehmbar. Nicht alles, was also dominant und hegemonial in einer bestimmten Zeit war, ist deswegen schon schlecht. Manches, was dominant und hegemonial war, hat das also nicht mit unredlichen Mitteln oder mit bösen Tricks oder sonst wie erreicht, sondern im Nachhinein muss man sagen, zu Recht. Das war ganz gut in seiner Zeit und daher vorherrschend. Viele. Und vieles, was in seiner Zeit marginal, subaltern und peripher war, war deswegen nicht arm und bemitleidenswert und daher sympathisch, sondern Gott sei Dank peripher und subaltern und marginal. Und es wäre nicht gut gewesen, wenn diese periphere oder subalterne Strömung eine größere Rolle gehabt hätte, als sie zum Glück nur hatte. Also ich will damit klar sagen, damit sind keine Bewertungen verbunden. Das muss man sich jeweils erst einmal anschauen. Nicht alles, was mächtig war, auch hier nehme ich mich nicht aus, ist deswegen schon schlecht. Und nicht alles, was peripher ist, ist deswegen schon gut. Ja? Das ist wichtig, dass man da nicht gleich mit Bewertungen arbeitet, wenn man diese Begrifflichkeit verwendet. Und um jetzt auf Ihre Frage zu sprechen zu kommen, ich glaube tatsächlich, dass im Bereich des Evolutionismus, der, sagen wir, seit Darwin in der Biologie seine großen Entdeckungen und Entwürfe ausarbeitete, also seit 1870 etwa bis 2010, dass ein guter Teil der evolutionistischen Forschung, insbesondere die Arbeiten von Tyler, die wir noch im Detail besprechen werden, die Arbeiten von Morgan, die wir ebenfalls noch besprechen werden, die sie auch im Tutorium diskutieren werden, sehr wohl in ihrer Zeit in unserem Fach hegemonial und dominant waren, aber dass sie zugleich einen positiven, einen nützlichen, einen sinnvollen Einfluss auf die Geschichte unseres Faches hatten und wir eben von ihnen noch einiges in Erfahrung bringen können. In der internationalen Anthropologie, wenn man also die großen frankophonen und anglophonen Sprachräume zusammennimmt, um jetzt ein zweites Beispiel heranzuziehen, aber der explizite biologische Rassismus alten Stils, der also erstens mal sagt, es gibt unterschiedliche Menschenrassen und zweitens haben diese unterschiedlichen Menschenrassen aufgrund ihrer biologisch-rassischen Beschaffenheit unverwechselbare Eigenschaften, die Überlegenheit und Unterlegenheit andeuten. Dieser alte biologische Rassismus, der war in der internationalen anglophonen und frankophonen Ethnologie und Anthropologie eigentlich ein absolutes Minderheitenprogramm. Da gab es andere Rassismen, diesen klassischen biologischen Rassismus gab es nur als periphere, marginale und subalterne Strömung mit wenig Einfluss im anglophonen und frankophonen Bereich. Und da denken wir, gut, Gott sei Dank, fein. Also, das wäre ein Beispiel der anderen Art, wo ich finde, dass subalterne und marginale Strömungen Mangel zu Recht marginal geblieben sind. Im deutschsprachigen Raum war das natürlich nicht so. Und man muss dazu sagen, im anglophonen und frankophonen Raum waren andere, nämlich subtilere Formen von Rassismen als der offen biologische und offen menschenverachtende Rassismus sehr wohl vorhanden. Soweit also die beiden Beispiele zur Bewertung. Ich darf zum Abschluss noch die Kollegen, die so freundlich sind, die Mitschnitte vorzubereiten, zu mir bitten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.